In Hebräer 11 haben wir Glaubenshelden gelistet. Lauter Menschen, die durch ihren Glauben zum Vorbild geworden sind. Und eine Person, die gelistet wird, ist Jakob. Weiß jemand, was aus seinem Leben aufgegriffen wird und als Beispiel für Glaube dargestellt wird? Ratet mal. Was hat Jakob alles erlebt? Was könnte an Jakob ein Glaubensvorbild sein? Man denkt vielleicht an seine fast schon Besessenheit danach, den Segen Gottes zu bekommen. Egal, was es kostet. Sogar unlautere Mittel. Vielleicht das als Beispiel für Glaube. Oder wie er in Bethel war, auf der Flucht, und Gott ihm gesagt hat, du wirst zurückkommen. Und er im Glauben dann auch gegangen ist und auch zurückgekehrt ist. Oder vielleicht am Ende seines Lebens, als die Brüder kommen und sagen, Josef lebt, komm mit nach Ägypten. Und er im hohen Alter es wagt, sein Land zu verlassen, das Land der Verheißung, seine Heimat. Aber nein, Hebräer 11 nennt sogar was anderes. Hebräer 11 weist auf die letzten Stunden seines Lebens hin. Da heißt es, aufgrund des Glaubens segnete Jakob auf seinem Sterbebett jeden der Söhne Josefs besonders. Ephraim und Manasse, seine Enkelkinder, hat er gesegnet auf seinem Sterbebett. Und das ist, was der Hebräerbrief aufgreift und sagt, das ist ein leuchtendes Vorbild für wahren Glauben. Das ist ganz spannend. Wir werden alle älter. Auch als Gemeinde werden wir älter. Wenn ich an die Gemeinde denke, wie sie vor 20 Jahren etwa war, als wir gekommen sind nach Kaiserslautern, das war eine ganz andere Gemeinde. Als Kern sind wir 20 Jahre älter geworden. Und das verändert eine Gemeinde. So wie es jeden von uns persönlich verändert. Das bleibt nicht aus. Wir werden langsamer, vergesslicher, schwächer. Vieles lässt einfach nach. Wir bauen ab. Was heißt das aber für uns als Gemeinde? Bedeutet es, naja, dann legen wir uns schlafen und warten, bis das Ende kommt. Oder für uns persönlich, was heißt es, alt zu werden im Glauben? Wie geht das geistlich? Wir haben das letzte Mal einen Text aus dem Buch Prediger angeschaut, wo wir gesehen haben, dass das Altwerden zur Weisheit führen soll. Wir sollen weise werden, damit wir das Leben richtig leben. Und heute wollen wir uns mal den Jakob in seinen letzten Stunden und Tagen anschauen und uns fragen, wie wird man geistlich alt und wie kann man im hohen Alter vielleicht sogar ganz am Ende noch ein Segen sein für andere. Ich habe eine sehr gute Predigt über diesen Text gehört von Edward Donnelly und wollte einige Gedanken auch hier aufgreifen und mit euch teilen. Es soll uns ermutigen. Ja, wir werden alt, aber vielleicht kommen die besten Glaubenstage noch ganz am Ende. Vielleicht kommt noch mal ein Höhepunkt. Wäre das nicht schön? Ich möchte den Text mit euch zusammen lesen aus 1. Mose, Kapitel 48, die Verse 1 bis 22. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte sich Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Und Jakob sagte zu Josef, Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan. Und er segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren. Und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Und nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Denn ich, als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Als Israel die Söhne Josefs sah, sagte er, wer sind diese? Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht nochmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter, Abraham und Isaak, gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben und ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich. Und er sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er. Und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Die letzten Worte Jakobs. Was können wir lernen über das Altwerden und im Alter noch ein Segen sein für andere? Das Erste, was wir von Jakob lernen können, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Vergangene. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das Leben Jakobs war auch von Schwierigkeiten geprägt. Er hat viel Leid erfahren. Aber auf der Flucht, natürlich selbst verschuldet auch, aber immerhin, seine Lieblingsfrau ist früh gestorben, sein Lieblingssohn wurde ihm weggenommen, er dachte, er wurde getötet von wilden Tieren, also er hat ganz viel Leid erfahren und er redet auch darüber. In Kapitel 31 sagt er, ich habe 20 Jahre hart gedient, und er spricht davon, mein Elend hat Gott gesehen. Das war Elend. Das war eine schwere Zeit. Und als er von Josefs vermeintlichem Tod hört, dann spricht er davon, dass sein, mit Trauer ins Grab gehen wird. Kein Trost. Vor Pharao sagt er sogar, als er vorgestellt wird, Josef bringt seinen Vater, stellt ihm den Pharao vor, und er sagt, böse und wenig waren die Tage meines Lebens. So konnte er sein Leben zusammenfassen. Böse und wenig waren meine Tage. So kann man reden im Alter. Geht ganz gut. Ich glaube, wir kennen das alle. Ja, es gibt Menschen, die, wenn sie zurückschauen, das Böse und das Wenige sehr genau benennen können. Jedes Unrecht, was gegen ihnen jemals getan wurde, alles, was sie gelitten haben, das können sie alles hoch und runter erzählen. Ihre ganze Lebensgeschichte unter diesem Aspekt. Das geht, so kann man alt werden. Alt und bitter. Aber es muss nicht so sein. Und Jakob ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass das nicht so sein muss. Es ist nicht zwingend. Bei Jakob ist es anders am Ende. Er sagt zu Josef, El Shaddai, der allmächtige Gott, erschien mir in Luz, im Land Kanaan. Er segnete mich und sagte, ich will dich fruchtbar machen, dich vermehren. Er erinnert sich an diese Verheißung Gottes und er schaut zurück und er ist in der Lage zu erkennen, das ist eine Erfüllung von Gottes Verheißung. Es ist ein Segen. Nachkommenschaft. Er sagt ja, eigentlich habe ich nicht einmal mehr damit gerechnet, dich wiederzusehen, Josef. Ich dachte, du bist tot. Ich dachte, ich werde dich nie wiedersehen. Und jetzt auf einmal, am Ende meines Lebens, ich darf dich nochmal sehen. Was für ein Geschenk. Und nicht nur dich, ich darf sogar deine Kinder sehen, Enkelkinder. Und er sieht darin den Segen Gottes. Gott hat seine Verheißungen wahr werden lassen. Jakob erkennt das und er würdigt das. Und er ist dankbar dafür. Und sein Blick geht aber nicht nur zu seinen Nachkommen, zu seinen Kindern und Enkelkindern, sondern in dem Nachdenken über den Segen Gottes geht sein Blick auch zurück. Er denkt an seine Vorfahren. Er sagt, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter, Abraham und Isaak, gelebt haben. Der Gott hat mich gesegnet. Und er erkennt, dass er gesegnet wurde durch seine Familiengeschichte, durch Eltern und Großeltern, die auch Teil von der Segenslinie waren und ihn wiederum gesegnet haben. Vor ein paar Wochen standen wir draußen auf dem Hof, Payam und ich, und Payam hat so nebenbei bemerkt, wie schön er das findet, dass bei uns Kinder schon von klein auf über Jesus hören können, über Gott, über die Bibel kennenlernen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Segen. Das ist nicht überall so. Haben wir das erlebt, dass Menschen uns das Evangelium weitergegeben haben, den Segen Gottes erklärt haben? Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Es ist nicht selbstverständlich. Am Ende von seinem Leben ist Jakob dankbar. Er sieht den Segen Gottes als irgendwie sein ganzes Wesen, seinen Lebensweg umhüllend. Er sieht die gute Hand Gottes in seinem Leben. Er sieht Gott als seinen guten Hirten. In Vers 15 heißt es, Gott, der mich geweidet hat. Jakob erkennt, der Herr ist mein guter Hirte. Wie das Lied, das wir gerade gehört haben. Meine Schritte und Wege siehst du. Du wachst über mir. Das kann er am Ende von seinem Leben bekennen. Er sagt, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was alles passiert ist, Höhen und Tiefen. Aber eins weiß ich, Gott ist der Hirte, der über mich gewacht hat und mich geführt hat. Es war nicht alles Zufall, Und es ist nicht auch alles nur mein Verdienst. Ich habe nicht mir alles verdient durch meine Kraft und Anstrengung. Sondern hinter allem sehe ich, nein, Gott ist am Wirken in irgendeiner Weise. Und der hat an jeder Stelle dann richtig gelenkt und geführt, sodass das Ganze so zusammenkommt, dass es zum Segen ist. Können wir das auch sagen? Wie bewerten wir unser Leben? Je älter wir werden, desto mehr können wir zurückschauen, über mehr nachdenken, was alles war. Sehen wir Gott als Hirte in unserem eigenen Leben, ganz persönlich? Können wir das erkennen? Wenn wir das können, dann besteht Hoffnung, dass wir auch im hohen Alter ein Segen sein können für andere. Vielleicht als Hausaufgabe für heute Nachmittag, vielleicht einfach mal ausprobieren, versuchen. Kannst du 5 oder 10 Stationen in deinem Leben erkennen, wo du sagen würdest, jetzt im Nachhinein, so wie Gott es geführt hat, war das sein Wirken als Hirte, sein Wachen über mir. Das ist eine gute Übung, damit wir geistlich alt werden können. Gott ist nicht nur der Hirte, Gott ist auch der Erlöser, Vers 16, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Jakob hatte wirklich seine Bedrohungen erlebt. Vor seinem Bruder auf der Flucht, bei Laban Stress. Laban wollte ihn, als er hinterher ist, ihm Schaden zufügen, hat dann gesagt, ja, Gott ist mir erschienen, hat gesagt, ich darf dir keinen Schaden zufügen. Da merkt er, ja, viele Gefahren in meinem Leben und irgendwie hat Gott immer auch einen Weg gefunden, um mich durchzuführen. Jakob erkennt, ohne Gottes Bewahrung hätte ich gar nicht überlebt. Und das ist immer noch so. Wenn wir ehrlich sind, gibt es 1000 Gefahren. Heute Morgen, wir hätten auch einen Autounfall haben können, passiert ganz schnell. Ab einem gewissen Alter kann man auch einen Herzinfarkt kriegen. Man kann überfallen werden, man kann auch die Treppe einfach runterstürzen. Es gibt 1000 Möglichkeiten zu sterben heute. Ist es nicht Gottes Schutz und Führung, seine Bewahrung, seine Erlösung? Und das ist nur das natürliche Leben. Wie viel mehr geistlich gesehen? Da ist jemand, der möchte uns zerstören. Das ist der Teufel. Er möchte uns verblenden. Er möchte Zweifel sehen in unsere Herzen. Er möchte Gottes Liebe in Frage stellen. Er möchte uns vielleicht einschläfern, einlullen. Er kämpft gegen uns. Die Tatsache, dass wir Jesus erkennen durften, das ist doch die Erlösung vor dem Bösen. Es ist sein Schutz über uns, seine Bewahrung, dass wir überhaupt ihn kennenlernen durften. Gott ist mein guter Hirte, Gott ist mein Erlöser. Das erkennt Jakob am Ende von seinem Leben. Deswegen konnte er ein Segen sein für andere. Jakob blickt zurück und ist dankbar. Aber er bleibt nicht in der Vergangenheit. Es ist auch etwas. Es ist leicht passiert, dass man im Alter dann irgendwo in der Vergangenheit hängen bleibt und nur noch über die Vergangenheit nachdenkt. Aber Jakob ist anders. Ja, er ist alt, klar, er sieht nichts mehr, er ist schwach, er ist krank. Und in Vers 2, da merken wir, dass es sich aber einen Ruck gibt. Israel machte sich stark und setzte sich im Bett auf. Das klingt erstmal nicht wie irgendwie eine Heldentat. Aber das kann eine Heldentat sein, wenn man wirklich im Sterben liegt. Man kann auch einfach loslassen und aufgeben und sagen, jetzt warte ich nur noch, bis es soweit ist. Dann kann es eine Heldentat sein, sich aufzusetzen mit letzter Kraft. Jakob ist mutig und er packt die Aufgabe an, die gerade ansteht. Er ist nicht mehr so stark wie früher, aber seine Aufgaben sind auch anders geworden. Er muss jetzt nicht mehr kämpfen. Er ist nicht mehr auf der Flucht. Sein Leben hat sich komplett verändert. Als älterer Mensch darf er sich auch im Bett aufhalten. Das gehört dazu. Und kurz vor dem Tod, ja, er darf da liegen. Aber es bedeutet nicht, dass er keine Aufgaben mehr hat. Er hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hier. Heilsgeschichtlich eine sehr wichtige Aufgabe. Denken wir uns das mal durch, was die geschichtliche Situation hier ist, dann merken wir, wie wichtig das jetzt war. Sie sind als Sippe nach Ägypten gezogen. Die Verheißung gilt aber für Kanaan. Das ist das verheißene Land. Und in Ägypten merken sie, dass sie sich wohl auf einen längeren Aufenthalt einstellen müssen. Es gab ja in Kapitel 15 eine interessante Geschichte, wo Abraham von Gott prophezeit bekommen hat, deine Nachkommen, ich werde dich vermehren, aber deine Nachkommen, die werden mal leiden. Die werden mal in einem fremden Land 400 Jahre unterdrückt werden. Ich vermute, dass Jakob davon wusste. Vielleicht hat Gott ihm Ähnliches gesagt. Er hat ja gezögert, er wollte ja gar nicht nach Ägypten runter. Die Verheißungen Gottes waren ja für Kanaan. Und jetzt sind sie als Sippe in Ägypten und sein Lieblingssohn, was ist aus seinem Lieblingssohn geworden? Man könnte sagen, ein Ägypter. Der spricht die Sprache fließend. Er hat sich sogar so angepasst, dass als die Brüder kommen und sie essen sollen, er separat ist. Und die Begründung, die genannt wird, in 44, 32 kann man das lesen, es ist für den Ägyptern ein Gräuel, mit den Hebräern zusammen zu sein. Die sind unrein. Josef kannte noch seinen Vater, die Brüder, die Geschichte, die Verheißungen. Aber jetzt ist er fast komplett ein Ägypter geworden. Und seine Söhne, die sind nur in Ägypten aufgewachsen. Was wissen die schon von Kanaan? Was ist ihre Identität? Sie sind in einer sehr beneidenswerten Position eigentlich. Sie sind die Söhne von dem mächtigsten Mann Ägyptens, außer Pharao. Die sind oberste Schicht. Was für eine Zukunft haben die? Na, die können Karriere machen. Und Ägypten hat viel zu bieten. Ein Weltreich, Schätze ohne Ende. Das ist ihre Zukunft. Nein, deswegen muss Jakob sich nochmal aufrichten, alle Kraft sammeln, um hier einzugreifen. Denn er weiß, die Verheißungen Gottes sind mehr wert als alle Schätze Ägyptens. Genau wie man das später von Mose lesen kann, auch in Hebräer 11. Was macht er dann? Was kann er tun, um diese Enkelkinder auf den richtigen Weg zu bringen? Er adoptiert sie. Er macht sie zu Erben von Kanaan. Er schenkt ihnen ein Sechstel des Landes. Das ist was sehr Wichtiges. Damit sagt er ihnen, Jungs, vergisst nie, wer wir sind. Wir sind die Nachkommen Abrahams. Wir haben die Verheißungen Gottes. Gott selbst ist unser Gott. Er will uns segnen und die Welt durch uns segnen. Und unsere Heimat, wo wir hingehören, ist Kanaan. Ihr seid keine Ägypter. Vergesst Kanaan nie. Er prägt ihre Identität, damit sie nicht in Versuchung geraten, sich komplett anzupassen und Gott zu vergessen. Dieser alte, schwache Mann wird von Gott befähigt. Er bekommt die nötige Kraft für diese ganz entscheidende Handlung. Ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass wir eher wie Mose uns verabschieden. Stark bis zum Schluss. Von ihm lesen wir in 5. Mose 34, seine Augen waren noch ganz klar, er war noch stark bis zum letzten Tag und dann ist er gegangen. Aber bei den meisten von uns wird es nicht so sein. Unsere Kraft wird abnehmen, wir werden immer schwächer werden. Wir werden manche Aufgaben nicht mehr machen können. Und das ist auch gut so. Es ist auch nicht gut, wenn geistliche Leiter zum Beispiel nicht abgeben können und die nächste Generation nicht dran lassen. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht gesund. Klammern. Jede Lebensphase hat eigene Herausforderungen und eigene Aufgaben. Aber es gibt noch die Aufgaben. Und auch bis zum letzten Tag kann Gott Aufgaben für uns haben. Und das ist ermutigend, von Jakob können wir lesen und lernen, wie das aussehen kann. Etwas ganz Entscheidendes noch mitzugeben, am Ende. Immerhin, laut Hebräer, vielleicht das Beispiel schlechthin aus seinem Leben für eine Glaubenstat. Ich muss häufig an Trudel Weng denken, wenn es ums Altwerden geht. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht irgendwann gesagt, so, jetzt lege ich mich hin und warte. Sie hat gern gesagt, uns ist der Kampf verordnet. Hat sich sehr gern daran erinnert. Und sie war nicht unbeschäftigt bis zum Letzten. Die Aufgaben haben sich halt verändert. Sie hat gern früher erzählt von den Zeiten früher mit ihrem Mann, als sie zu Hause geistliche Gemeinschaften hatten, da haben sie viele Leute eingeladen, haben zusammen gesungen, Bibel gelesen, war richtig schön. Die Zeiten waren vorbei und das wusste sie. Aber sie hatte jetzt noch Aufgaben. Sie hat für ihre Kinder und Enkelkinder gebetet. Sie hat mit Menschen über Jesus geredet. Sie hat Marianne begleitet, mit ihr Bibel gelesen, sie ermutigt. Ein Segen sein bis zum Letzten, auch wenn die Lebensumstände, wenn die Kräfte, wenn die eigenen Fähigkeiten sich verändern. Das ist ein Vorbild. Lass uns den Kampf nicht vorzeitig aufgeben, wenn wir merken, dass wir älter werden. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich die Geschichte von Isaak lese, wie er seine Söhne segnet. Ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr er sich verschätzt hat? Er denkt, ich sterbe bald, ich muss die schnell segnen. Jakob täuscht ihn. Und wie geht die Geschichte weiter? Dann geht Jakob zu Laban. Irgendwann kommt er zurück und sagt, ich habe 20 Jahre gedient. Und irgendwann später liest man, oh übrigens, jetzt in der Zwischenzeit ist Isaak gestorben. Und Jakob und Esau gehen hin und beerdigen ihn. Das heißt, er hat sich um mindestens 20 Jahre verschätzt. Er dachte so, es ist Zeit, ich muss schnell den Segen weitergeben. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Ich weiß nicht, vielleicht war er krank. Wie auch immer. Aber lasst uns aufpassen. Wir wissen nicht, wie das Ende bei uns aussieht. Geben wir nicht zu schnell auf. Gott hat vielleicht noch viele wichtige Aufgaben für uns. Auch wenn sie anders sind. Aber lasst uns tatkräftig sein, auch im Alter. Der Blick zurück, die Dankbarkeit, der Blick für den Augenblick, für jetzt, was ist jetzt nötig, was ist jetzt heute meine Aufgabe? Und dann zum Schluss der Blick in die Zukunft. Jakob hat Glauben gezeigt. Er denkt an die nächste Generation und er rechnet mit Gott. Für Nichtchristen ist Altwerden tragisch. Das ist ja nur negativ. Man baut nur ab und es geht nirgends hin. Aber für uns, für Jakob, er dachte noch viel weiter in die Zukunft. Er wusste, dass Gott die Verheißungen gegeben hat, dass mit den Nachkommen hat er mit eigenen Augen gesehen, wie das in Erfüllung geht. Und deswegen hatte er auch Zuversicht und Mut, dass das mit dem Land auch in Erfüllung gehen würde. Er ist nicht alt und verbittert und denkt nur noch über sich selbst, über seine Blutdruckmedikamente und wo die Zähne liegen, sondern er denkt an die Zukunft, was mit der nächsten Generation passieren wird. Er denkt über Gottes Pläne für die Welt, für die Heilsgeschichte. Deswegen denkt er an Manasse und Ephraim und gibt ihnen ein Erbe. Das ist schon mal eine Verheißung. Gottes Wege gehen weiter. Er kennt die Bundessegnungen. Er segnet die beiden und blickt weit in die Zukunft und sagt, es wird eine Zeit geben, dass wenn jemand sagen will, diese Person ist von Gott reich gesegnet, dass das dann schon sprichwörtlich sein wird, dass sie sagen werden, er ist gesegnet wie Ephraim und Manasse. Die sollen sprichwörtlich werden für den Segen Gottes. So weit guckt er in die Zukunft. Was für eine Perspektive. Sein Vermächtnis ist Glauben, festhalten an die Verheißungen Gottes. Was ist unser Vermächtnis? Machen wir uns Gedanken darüber. Was wünschen wir uns? Viele machen sich Gedanken und versuchen zu investieren oder Stiftungen zu gründen oder alles Mögliche, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas Bleibendes länger da bleibt als ich selbst. Irgendwas übrig bleibt. Ja, auch wir haben ein Vermächtnis, aber ein ganz anderes. Wir bauen an einem ewigen Reich mit. Und wenn wir ein Segen sein wollen, gerade im Alter, dann brauchen wir diesen Blick in die Zukunft. Wie wird es weitergehen, wenn ich nicht mehr da bin? Wie wird es sein für die nächste Generation, für unsere Kinder, auch als Gemeinde? Gibt es vielleicht Kinder, die wir adoptieren könnten, wie Jakob das getan hat mit den Enkelkindern? Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, jeder von uns ist in einem anderen Lebensstadium, weil jeder von uns kann an die nächste Generation schon denken. Und sich fragen, ja, wie kann ich etwas von diesem geistlichen Erbe weitergeben? Dazu müssen wir in die Zukunft schauen und die Zuversicht haben. Woher kommt die Zuversicht? Wie kann man das überhaupt? Wird nicht alles schlimmer? Es gibt ja viele Sorgen. Wie werden die nächsten 30 Jahre sein, die nächsten 70? Und häufig haben wir den Eindruck, ja, also besser wird es nicht. Es wird bestimmt schlimmer. Dann denken wir an die Kinder und denken, oh Schreck, wie wird das alles? Jakob hatte die gleiche Situation. Er wusste, die nächste Zeit wird nicht gut. 400 Jahre Sklaverei, dunkle Zeiten, Unterdrückung. Und trotzdem hat er Mut. Warum? Vers 21 sagt er, ich werde bald sterben, aber Gott wird mit dir sein. Das reicht. Gott wird mit dir sein. Deswegen weiß ich, ich kann gehen, ich werde gehen. Kann es ja sowieso nicht ändern, aber ich kann in Frieden gehen, in Zuversicht. Weil wenn Gott schon mit mir klargekommen ist, wird er auch dich führen können. Das ist Zuversicht. Wie können wir wissen, ob wir für andere Menschen wirklich ein Segen sind oder geworden sind? Ich glaube, hier haben wir einen guten Test. Haben wir die Menschen an uns gebunden? Haben sie Schutz und Sicherheit, solange wir da sind, um auf sie aufzupassen? Oder haben wir es geschafft, Menschen an Gott zu binden? Dass, wenn wir gehen, sie vielleicht traurig sind, ja, Ist ja auch nichts Böses. Aber nicht zerstört, nicht hoffnungslos, nicht verunsichert, weil sie wissen, dass Gott mit ihnen genauso gehen wird. Gott wird mit dir sein. Das ist der Schlüssel für den Glauben und diesen Blick in die Zukunft. Und so kommt es, dass Jakob sogar am Ende Vorbereitungen trifft für seine eigene Beerdigung. Und was er auf jeden Fall möchte, ist in Kanaan beerdigt werden. Mein letzter Wunsch, was ich unbedingt haben möchte, ist, ihr sollt alle als Sippe ausziehen aus Ägypten. Das ist interessant, es klingt wie so ziemlich der gleiche Weg, den sie später gehen würden. Es ist so, als ob er sagen will, mit meinem Begräbnis möchte ich euch alle daran erinnern, wir müssen alle später genauso auf dem gleichen Weg hier ausziehen. Die Verheißungen Gottes gelten immer noch und das ist das, was man dann ein paar Kapitel später auch lesen kann in 2. Mose. So ist Jakob ein Segen im hohen Alter, ja sogar in den letzten Stunden seines Lebens. Dankbar, mit Tatkraft unterwegs und mit Glauben einen Blick in die Zukunft und im Vertrauen auf den Herrn. Amen.